Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Jetzt hast du mir am falschen Fuß erwischt. Den Podcast. Mit uns zwar. Machen wir nochmal. Aber jetzt wird nicht besser, glaube ich.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
Dem Podcast übers TCR. Besser wird's nicht, das nehmen wir jetzt so.
Wir sind erst bei Folge 3 und die Intro-Ideen gehen schon aus.
Aber wir haben innerhalb von kürzester Zeit die aufgenommen und bis zur nächsten Aufnahme sind wieder ein paar Tage Zeit, dann wird uns schon wieder was einfallen, hoffentlich.
Ich könnte gern wieder originelle Intros aufschreiben und mir dann von dir blöde Kommentare anhören, dass die nicht lustig sind. Das heißt, entweder hast du nächstes Mal einen besseren Einstieg zu unserem Transcontinental Podcast oder wir kriegen wieder mal von jemandem, der uns zuhört, einen guten Einstieg, weil das ist auch eine Option. Eine kleine Sprachnachricht an uns, an die Redaktion und dann kann man das gerne einspielen.
Genau. Ansonsten müsst ihr mit den mittelmäßigen Einstiegen leben.
Wir sind heute bei Folge 3 von
mehreren.
3 von vielen, ja. Wir wissen nicht genau, so wie man nicht weiß, wie viele Tage man braucht, um ein Transcontinental Race zu finishen, wissen wir nicht, in wie vielen Episoden wir die Geschichte erzählen, aber ein paar werden schon noch kommen. Und wir wollten weiter erzählen bei Beginn des Parcours 1, haben aber davor noch 2-3 kleine Durchsagen. Die erfreulichste Meldung heute ist, dass wir ein Gewinnspiel haben, und zwar bekommt man ein Trikot im Design von AG1, von einem unserer treuen Partner. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist, ich war ja mit einer Staffel beim Triathlon in Rot dabei, bei der Challenge Rot. Und da haben wir von AG1 eine Staffel gebildet, da ist dann auch gespendet worden. Und zwar 10.000 Euro zugunsten der Frühstücksclubs der Deutschen Lebensbrücke, wo also Kinder, denen es nicht so gut geht, quasi mit gesunder Nahrung versorgt werden, gerade zu Beginn des Tages. Und es war immer eine Staffel mit der Sarah Wellbrock und dem Philipp Flieger. Wir haben da eine recht gute Leistung geboten. Ich habe am Radl wirklich versucht, alles zu geben, habe trotzdem 20 Minuten länger gebraucht in meinem vollen Zeitfahr-Setup als der schnellste Profi. Und da ist mir wieder mal bewusst worden, was Triathleten und Triathletinnen für eine unglaublichen Leistungen bringen. Ich bin ein guter Zeitfahrer und 180 Kilometer ist eine gute Distanz für mich. Und trotzdem habe ich mit 4 Stunden, ich glaube 16 oder so, fast 20 Minuten länger gebraucht als der Radl-Split vom schnellsten Mann. Und der hat aber zuerst schon eine Dreiviertelstunde schwimmen und danach noch einen Marathon in den Beinen. Also vom Sportlichen her war das unglaublich. Und jedenfalls ist dafür im Prinzip ein Radl-Trikot von AG1 produziert worden. Das habe ich nicht getragen, weil ich habe meinen Zeitfahranzug angehabt. Und das wird heute verlost.
Wenn ich das Trikot jetzt haben will, was muss ich dafür tun? Wie kann ich an der Verlosung teilnehmen?
Eine Frage musst du beantworten. Und diese lautet: Wie viele Kilokalorien wurden von mir, also von Christoph Strasser, beim Transcontinental Race insgesamt verbrannt? Und nachdem das ein unsupported Rennen ist, gibt es jetzt auch keinen Support von außen, keinen mentalen, keinen Hinweis, wo man diese Information nachlesen kann. Es gibt Internetquellen, wo das aufgelistet ist, aber das ist bitte euch überlassen.
Vielleicht von mir so viel dazu. Du hast das in der letzten Folge angeteasert. Mehr sage ich nicht dazu.
Jedenfalls unter allen richtigen Einsendungen an sitzfleisch@christophstrasser.at gibt es dann dieses signierte Trikot zu gewinnen. Und wir müssen auch noch Datum dazu sagen. Gell? Ich glaube, sagen wir, eine Woche haben wir Zeit. Die Teilnahme ist gültig am 18. August wird diese Episode veröffentlicht und bis 25., also eine Woche lang, kann man bitte teilnehmen und sich per E-Mail melden.
Apropos AG1, mein Papa ist auch treuer Hörer unseres Podcasts und der hat mir jetzt letztens gefragt, ob AG1 nur was ist für Athleten wie dich und mich. Dann habe ich ein bisschen geschmunzelt für mich natürlich. Aber ich habe dann ganz klar gesagt, es ist natürlich nicht nur für Top-Athleten und mittelmäßige Athleten, sondern es ist wirklich für jeden. Es kann wirklich jeder nehmen, der eine gesunde Routine bilden möchte und der zusätzlich zu einer gesunden Ernährung seine Nährstoffversorgung unterstützen möchte.
Ich glaube, du hast das super auf den Punkt gebracht. Da geht es nicht um Leistungssport, da geht es um Gesundheit. Weil in AG1 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln drinnen enthalten sind.
Was meinem Papa sofort ins Auge gesprungen ist, ist der Inhaltsstoff Spirulina, weil mit dem hat er schon Erfahrung. Er hat früher schon mal Nahrungsergänzungsmittel genommen, unter anderem Spirulina, und hat damit gute Erfahrungen gemacht. Was aber das Problem ist mit vielen Nahrungsergänzungsmitteln, es sind zig verschiedene Pillen und Döschen und man vergisst drauf und man schafft es irgendwie nicht, die regelmäßig gescheit einzunehmen. Der Vorteil bei AG1, es ist ein Löffel, aufgelöst in Wasser, kurz verrührt, ausgetrunken und man hat alles, was man braucht, drinnen.
Wenn ihr das testen wollt, gibt es unter drinkag1.com/sitzfleisch die Möglichkeit, Bestellungen abzugeben, ein Abo abzuschließen, und bei Abschluss eines Abos gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2. Das ist so ein kleines Fläschchen mit Öl, wo man einen Tropfen täglich in sein AG1 dazugibt. Kostenlos dazu und auch 5 Travel Packs, die man für unterwegs praktisch mitnehmen kann. Weil du jetzt schon das Feedback von deinem Papa erwähnt hast, muss ich sagen, ich habe jetzt ein E-Mail bekommen von einem unserer Hörer und möchte an dieser Stelle sagen, ich glaube, es ist nicht ganz wissenschaftlich bewiesen, es ist jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber er hat uns geschrieben, seitdem er AG1 nimmt, wird er von den Gelsen nicht mehr gestochen, sondern die Gelsen stechen jetzt seine Frau.
Letzte Folge haben wir beendet mit dem Beginn des Parcours, mit dem ersten Moment der Wahrheit quasi beim TCR.
Ich muss sagen, die Abfahrt vom San Bernardino nach Bellinzona, also der Streckenabschnitt, den von den über 300 Teilnehmern, Teilnehmerinnen, glaube ich, nur eine Handvoll erlebt haben, neben mir, weil die Route sonst niemand so gefahren ist, unglaublich schön und extrem lange. Ich bin da sehr lang, oben ist es natürlich kurvig, unten geht es dann recht lang, wirklich so talauswärts, sehr, sehr schnell dahin. Und ich weiß gar nicht, ob du da vielleicht am Tracker geschaut hast, aber es war dann, glaube ich, fast spannend, oder? Aus welchem Tal die Leute quasi früher bei Parcours-Eingang sind, der Robin und der Florian oder ich. Und im Endeffekt haben wir uns dann unten ziemlich genau getroffen. Also ich war selbst erstaunt, dass ich gleichzeitig fast mit ihnen am Eingang war. Die beiden sind 2-3 Minuten vor mir offensichtlich in Bellinzona gestartet oder bei Parcoursbeginn. Ich habe kurz gewunken und habe ein Minuten später eigentlich schon den Eingang erreicht, habe dort gestoppt, einen U-Turn gemacht, schnell ein Selfie gemacht und einen Screenshot meines GPS-Trackers, weil du musst der Rennleitung immer wieder beweisen oder zur Sicherheit, falls es da einen Tracker-Ausfall gibt, einfach belegen können, auf Nachfrage, dass du dort an dem Punkt gewesen bist und nicht zu früh zum Beispiel umgedreht hast oder nicht irgendwo abgekürzt hast, sondern bei den Parcours ist immer eine gute Idee, quasi zu belegen, dass man tatsächlich richtig gefahren ist. Das heißt, ich habe schnell meine Screenshots gemacht und Fotos und dann war ich quasi auf der Verfolgungsjagd ein paar Minuten hinter Robin und Florian.
Vielleicht ganz kurz zum Parcours selber. Über mehrere Schweizer Pässe Richtung Livigno, aber nicht ganz nach Livigno, wo der Checkpoint war.
Üblicherweise sind Checkpoint und Parcours aneinander oder der Checkpoint ist am Parcours oder ganz kurz davor oder danach. In dem Fall waren, müsst ihr jetzt nachrechnen, aber über 100 Kilometer, glaube ich, dazwischen. Das heißt, der Parcours war weit vor dem Checkpoint und hat eben San Bernardino Pass von Süden kommend und dann den Splügen Pass von Norden kommend beinhaltet. Das heißt, in Chiavenna in Italien war dann der Parcours zu Ende und von dort war nochmal Freiroutenplanung bis Livigno. Wobei, dort hat es dann im Prinzip keine andere Option gegeben, außer Maloja Pass, St. Moritz und Pernina Pass. Aber es war dann trotzdem nochmal Parcoursende, waren es noch viele Stunden, bis man dann wirklich beim Checkpoint war.
Das war tatsächlich so, soweit ich das Rennen verfolgt habe. Ich habe niemanden gesehen, der oder die das anders gefahren sind. Das war dann wirklich quasi der einzig logische Weg nach Livigno. Die Berge, der Parcours, die Strecke nach Livigno, die kennst du. Nicht nur vom Radler, sondern auch vom Trainingslager in St. Moritz. Das heißt, du hast gewusst, was diesen Tag auf dich zukommt. Also es war dann tatsächlich fast so, dass vom Beginn des Parcours bis zum Checkpoint fast der ganze Tag zum Arbeiten war.
Ja, ich kenne zum Beispiel den San Bernardino, den überhaupt nicht kennt. Aber von Streckenbeschreibungen oder quäldich.de am Pässe-Lexikon, da liest man dann schon raus, dass der ja, dass er lang ist und hoch natürlich, aber jetzt einfach schön zum Fahren und guter Straßenbelag. Und den Splügenpass habe ich kennt, aber halt von der anderen Seite und der ist halt von der Südseite her extrem lang und wirklich atemberaubend schön. Und von der Nordseite ist er ein bisschen steiler und sehr kurz eigentlich. Und dann halt mit einer ewig langen Abfahrt. Und das Spezielle war an dem ganzen Tag, dass wir wirklich zu dritt uns da am ersten Berg wirklich teilweise in Sichtweite da nach oben, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, gekämpft haben. Ich habe dann die beiden irgendwie schon eingeholt, habe mir aber nicht von ihnen lösen können. Der Florian war ein bisschen langsamer, aber Robin und ich haben uns dort eigentlich schon so mit 1, 2, 300 Meter Abstand wirklich den Berg hinaufgearbeitet. Es war das Medienteam auch ein paar Mal bei uns mit den offiziellen Fotografen vom Veranstalter. Und das war ja recht spannend. Also ich war wirklich einerseits froh, dass es mir da so gut gegangen ist, aber auch irgendwie dem Nervenkitzel irgendwie völlig ergeben, weil es war echt eine geile Stimmung, wenn es so bei so einem langen Rennen dann viele Stunden irgendwie so wirklich Kopf an Kopf unterwegs bist und nicht nebeneinander, nicht direkt miteinander natürlich, aber du siehst den anderen als kleinen Punkt vor dir und versuchst ihn zu überholen und wirst dann aber wieder zurück überholt und war so, dass wir mal beim Einkaufen quasi fast gleichzeitig dort waren und nur mit ein paar Minuten Unterschied dann wieder weitergefahren sind. Und das Ganze hat sich so hingezogen, bis eigentlich wir den Maloja Pass aufgefahren sind, wieder retour in die Schweiz. Da war dann der Robin etwas fitter. Ich habe keinen Einbruch gehabt, aber der Robin hat plötzlich noch einen Gang zugelegt und hat dann ja so 5 bis 10 Minuten Vorsprung auf mich irgendwie rausgearbeitet, bis wir dann so am Abend in St. Moritz waren.
Vielleicht ein paar Worte zum Robin. Er war letztes Jahr sehr lang, sehr gut dabei, hat dann wegen Knieproblemen 12 Stunden Pause gehabt, irgendwo in Kroatien an der Küste, und hat sich dann trotzdem ins Ziel gekämpft. Er hat heuer schon das Atlas Mountain Race gewonnen, also kein Unbekannter. Man hat gewusst, er wird gut sein. Man muss auf ihn schauen. Und er hat von sich selbst auch gesagt, er möchte dieses Rennen gewinnen, was man selten hört in der Szene und was mir immer sehr taugt, wenn jemand wirklich selbstbewusst ist und seine Ziele so klar formuliert und nach außen tragt.
Ja, und da möchte ich nochmal darauf verweisen, dass wir mit Robin dann eine ganze Folge haben im Anschluss. Da habe ich mit ihm auch über das geredet, aber du hast das natürlich auch von außen mitverfolgt, weil das war ja in Berichten zu lesen oder bei ihm auf Social Media. Und ich war nicht überrascht, dass er so stark war, überhaupt nicht. Ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass er mich abgehängt hat, aber ich habe natürlich auch gewusst, dass das jetzt nur so ein kleiner Zwischenstand ist und ich war natürlich auch davon überzeugt, dass es ein bisschen ein Vorteil für ihn ist, einfach in der Schweiz zu sein. Auch wenn wir die gleiche Route dann eigentlich gehabt haben, glaube ich, ist immer so ein kleiner Heimvorteil dabei, wenn du das schon öfters gefahren bist. Ich bin halt den Maloja Pass zweimal gefahren und Robin vielleicht öfter. Ja, und deswegen war es für mich völlig okay, dass er jetzt davon zieht. Und ich bin in St. Moritz dann eh meine eigenen irgendwie Probleme gehabt, weil ich habe das zwar schon erlebt, wie ich dort war auf Trainingslager und eben diese Gegend dort ein bisschen abgefahren bin, vor 2 Jahren, aber mir ist es dann erst wieder bewusst worden, dass du wirklich nach 6 oder so kriegst nichts mehr zum Essen. Und das ist sehr komisch, weil du denkst, das ist so ein berühmter Ort für Tourismus, Wintertourismus natürlich auch im Sommer ist dort was los, aber du sperren die Geschäfte zu und dann ist es dicht.
Zum Glück für dich gibt's wie überall Automaten, wo man sich was ausdrucken kann.
Wenn man das nötige Kleingeld in dem Fall in digitaler Form zur Verfügung hat, ja, weil da hat die Kreditkarten ziemlich gequietscht, wie man dort die sag mal, qualitativ katastrophal schlechten Lebensmittel irgendwie rausgedrückt habe. Ja, aber es ist jetzt so, du kannst dort essen gehen, das sind halt wirklich gute Lokale und in der Schweiz sind gute Lokale in einem teuren Ort essen gehen, das willst du nicht bei einem Radlrennen.
Vor allem lassen es die so, wie du ausschaust, eh nicht rein. Also so, wie du jetzt ausschaust, auch nicht, aber so, wie du im Rennen ausgeschaut hast, lassen es die sicher nicht rein.
Und ja, der Supermarkt hat zugehabt und eine Tankstelle gibt's dort nicht mit Shop. Das heißt, Automat, und der hat im Angebot gehabt Cola, Beefy Wurstsnack mit so einem austrockneten, harten Brot und einem fettigen Würstel, also keine gute Wiesbauer, sondern was nicht so qualitativ gut ist. Dann hat's gegeben Gummi, Bären, ähnliche Süßigkeiten, das war in so einem Gummi, Naschzeug mit so saurem Streusel außen, wie nennt man das? Sauren Zucker? Ich kenne das nicht so wirklich, aber das saure Gummizeug und Kartoffelchips und Snickers und das war's dann eigentlich schon. Und ich habe da, glaube ich, für 40 Euro investiert. Das war schmerzhaft, ja.
Aber nicht lang. In Italien gibt's immer und überall gutes Essen. Das ist wirklich ein Fixpunkt, auf den kann man sich verlassen. Du bist dann von St. Moritz abgefahren Richtung Livigno und du zückst schon deine Notizen. Wie waren die Zwischenzeiten?
Also die Auffahrt nach Livigno war nochmal sehr wirklich fordernd. Ich bin im Training die andere Richtung einmal gefahren, von Bormio nach Livigno und dann zum Bernina Pass nach St. Moritz. Diese Richtung ist man natürlich unter diesen Umständen, schweres Rad, bepackt. Es war dann wirklich Gegenwind, recht stark. Es ist dann sehr kalt geworden. Es hat oben am Bernina Pass nur mehr 2 Grad gehabt und in Livigno 1 Grad plus. Und wir waren halt so zwischen 10 und 11 am Abend dort und irgendwie die Stimmung war natürlich super. Straßen waren ziemlich leer. Hin und wieder ein Auto, aber generell trockenes Wetter, windig, kühl. Man hat halt echt so das Bergpanorama ein bisschen gesehen, man war einsam dort, das war eine sehr spezielle Stimmung, aber halt echt, echt anspruchsvoll. Und da gibt's schon einmal ordentlich Höhenmeter. Der Bernina Pass ist eigentlich recht flach, aber danach nach Livigno ist nochmal wirklich schwierig gewesen. Und dann war ich nach 48 Stunden und 47 Minuten eine Viertelstunde hinterm Robin dort in Livigno als Zweiter. Bin beim Checkpoint gewesen, das war so Ort Wintergarten von einer Bar, wo scheinbar im Winter richtig viel los ist. Das hat ein bisschen ausgeschaut wie Après-Ski. Jetzt im Sommer war halt irgendwie wenig los natürlich, aber war eine nette Atmosphäre, so ein Holzverbau, so wie ein Wintergarten von einem Hotel. Und dann sind die freiwilligen Mitarbeiter dort, die Volunteers, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen plaudern. Ich habe geschaut, dass ich noch ein paar Minuten weiterkomme, weil ich unbedingt noch weiterfahren wollte nach Bormio.
Es war sehr lustig, wenn man bedenkt, was danach passiert, wie das Transconti die Strecke vorgestellt hat, und das machen sie normalerweise nicht, haben sie für die Strecke zwischen Checkpoint 1 und Checkpoint 2 ganz klar hingeschrieben, da gibt es eigentlich nur eine logische Route und wir werden alle sehen, aufgefädelt wie auf einer Perlenkette und es wird da keine großen Unterschiede geben. Und dann hat sich gleich in Livigno das als vollkommen falsch herausgestellt, weil für mich war auch klar, man fährt nach Bormio und fährt dann über den Stelvio, beziehungsweise, wenn man es gern ein bisschen schwieriger hat, über den Gavia. Aber dass dann jemand so einen Ausreißer startet wie der Robin Gemperle, beziehungsweise es sind viele andere, auf ähnlichen Routen versucht haben, das war für mich, der die Gegend vom Mountainbiken kennt, einfach überhaupt nicht absehbar.
Ja, es war total im Nachhinein eine super Taktik vom Robin, wirklich. Er ist nämlich direkt beim Checkpoint ein paar hundert Meter daneben in einem Hotel dann eingecheckt und ich bin dann am Weg nach Bormio, das so ein bisschen über eine Stunde noch dauert, und habe eben auch unterwegs noch irgendwie versucht, ein Zimmer zu organisieren über die Booking-App und habe uns gefunden, das nicht in Bormio ist, sondern weiter oben. Das heißt, man spart man sich noch einen kleinen Umweg, weil man kann von Livigno kommend stiegelnördlich von Bormio direkt zum Anstieg hinfahren. Und genau dort war eine Unterkunft und dann fahre ich dort in der Nacht dahin. Mir ist wesentlich besser gegangen als die Nächte davor. Also so Schwierigkeiten mit Halluzinationen oder Zahnbürste wegschmeißen und einen Kleiderschrank sich einbilden mit Wäsche zusammenlegen, habe ich überhaupt nicht mehr gehabt. Ich bin recht fit im Kopf gewesen. Und dann sehe ich am Live-Tracker, der Robin steht und ich denke mir so, boah, jetzt macht er gerade einen Fehler, weil das Wetter war sehr schlecht und es wird wahrscheinlich noch nicht vorbei sein, es könnte am nächsten Tag auch noch schlecht bleiben und jetzt ist gerade ein Fenster, wo es trocken ist und nicht regnet und da soll man nicht so früh die Pause machen, man soll, beim Ram heißt es immer, wenn du Rückenwind hast, machst du keine Pause, das musst du nutzen. Und ich habe mir gedacht, jetzt macht er einen Fehler. Er schläft bei gutem Wetter schon um 11 eingecheckt im Zimmer. Das ist durch verschenkte Zeit. Und ich bin jetzt super schlau und nutze die Zeit noch vor bis ja, nach Mitternacht quasi noch Bormio weiter und lege mich dort dann in ein Bett. Und am nächsten Tag habe ich verstanden, er hat absolut alles andere als einen Fehler gemacht. Er hat eine geniale Strategie gehabt und eine geniale Strecke. Und wie du sagst, sicher für ihn als Ortskundigen und ehemaligen Mountainbiker hat er da einen anderen Wissensstand. Ich habe es einfach nicht einmal bedacht, weil für mich war klipp und klar, Bormio, Stelvio, alles andere ist sinnlos. Da gibt es nichts anderes. Gibt es aber dann sehr wohl.
Gibt es sehr wohl und es war, seine Route war mit Abstand die beste. Er war aber der Einzige, der sie genommen hat, aber es haben viele andere auch den Weg genommen von Bormio.
Von
Livigno über unbefestigte Straßen ins Val Münster eigentlich direkt.
Ja, durchs Val Mora noch ins Münstertal, ja. Und das habe ich erst irgendwie nachher realisiert. Ich habe nur gesehen, wie ich dann in Bormio quasi aufgestanden bin und mich zur Weiterfahrt fertig gemacht habe. Habe ich gesehen, irgendwie Robin steht noch und ich dachte, Wahnsinn, er geht eine Stunde früher schlafen und bleibt auch noch länger im Quartier und der wird heute so richtig verlieren und jetzt bin ich da deutlich in Führung. Und erst im Nachhinein habe ich gesehen, dass er da halt, wie gesagt, seine geniale Route gehabt hat. Aber ich habe jetzt, wenn ich auf meine Notizen schaue, wieder eine Audiodatei genau zu dem Zeitpunkt aufgenommen. Das war jetzt ein kleiner Fehler. Der nächste Einspieler kommt erst ein bisschen später. Bin ein bisschen verwirrt gerade noch.
Zur Abwechslung einmal nicht ich derjenige, der nicht vorbereitet ist. Aber nachdem ich mich dort in der Gegend ein bisschen auskenne und du dich auch und du das noch gut erinnern kannst, kann man das auch so rekonstruieren. Also du bist nicht direkt von Bormio Ort, sondern ein bisschen von weiter oben zugefahren auf die Straße zum Stelvio und dann ganz normal die 48 Kehren auf den Stelvio.
Ja, ich bin in der Früh noch sehr frustriert gewesen. Ich habe nämlich das auf Englisch aufgenommen und das habe ich auf Instagram dann gepostet. Deswegen war ich jetzt ein bisschen verwirrt vorher, dass ich glaubt habe, diesen Einspieler gibt's. Jedenfalls bin ich munter geworden nach knappen 3 Stunden Und es hat draußen halt so das Wasser geplätschert und ich dachte, na bitte, nicht noch einmal ein Tag voller Regen, das geht nicht. Und es war nur ein Bach, der geplätschert hat und in Wirklichkeit war es ein total schöner Tag. Es war zwar sehr kalt oben Richtung Stelvio und trotzdem natürlich ein schwieriges Wetter, aber es war zumindest trocken und die Auffahrt war absolut genial. Ich bin aber nicht bis ganz zum Stelvio gefahren, ich habe dann quasi kurzfristig, das war gar nicht so durchgeplant auf meiner Route, aber ich habe dann irgendwie logischerweise, weil ich dort schon 10, 15 Mal drüber gefahren bin, halt einfach gewusst, okay, Umbreitel ist kürzer. Also ist Umbreitel nach Santa Maria ist ein kleiner Umweg, aber weniger Höhenmeter und wahrscheinlich sogar schneller, weil man dann unten von Santa Maria das Tal raus aus der Schweiz nach Südtirol einfach so richtig Gas geben kann. Da geht es so lang bergab dahin, da kann man richtig dahin fetzen und die lange Abfahrt, wenn man über den Stelvio fährt, ist halt sehr kurvig. Du musst viel bremsen und es war wirklich kalt und ich habe gewusst, jeder Höhenmeter bergab wird mir meine Finger einfrieren. Und umso weniger kalte Finger unten, umso besser, deswegen Umbreitel spontan entschieden, dort abzufahren.
Das haben dir viele, ich sage es jetzt nachgemacht, aber das haben sehr, sehr viele gemacht. Ganz über die Passhöhe Stelvio sind nicht sehr viele gefahren.
Du hast sicher darauf gehofft, oder, dass Romantiker am Werk sind, die schönste Passhöhefahrt nehmen, die es gibt.
Ja, weiß ich nicht, ob das die schönste ist. Es ist jedenfalls am meisten los und man hätte sich oben eine Bratwurst holen können, weil Umbreil-Passhöhe ist ja nichts los. Da ist nur die verlassene Grenzstation. Aber Stelvio gibt es Bratwurst.
Glaubst du, gibt es die um 7 in der Früh?
Ich kann es nicht sagen. So früh war ich nicht oben.
Also das wäre ein gutes Argument gewesen, ja, weil das wärmt auch die Finger auf. Ne? Aber ich befürchte, dass um 7 der Ofen noch nicht eingeheizt ist für die Würste.
Dafür ist um 7 in der Früh sehr wenig Verkehr. Das war zumindest ganz angenehm wahrscheinlich bei der Auffahrt.
Ich denke, jetzt ist ein richtiger Moment für einen richtigen Einspieler. Jetzt habe ich was vorbereitet, der auch auf Deutsch ist.
Jawohl, in Südtirol. Morgen bin ich aus Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien wahrscheinlich schon draußen. Und bis dorthin habe ich jetzt alle Berge einmal geschafft. Jetzt heißt es Kopf einziehen, Aufleger, Zeitfahrposition und Kraft schonend zügig dahin holen. Nur der Checkpoint 2 mit Seeberg und Pauletschad wird etwas schwieriger. Aber ansonsten habe ich jetzt echt die Berge hinter mir gelassen. Das taugt mir extrem. Aber es waren die letzten Kehren am Stelvio schon sehr kalt, windig. So Nebelreisen mit feiner Niesel. Schnee ist ein bisschen in der Nacht liegen geblieben, leicht. Deswegen bin ich dann über den Umbreitel abgekürzt. Also, das heißt, ein paar Minuten mehr, ein paar Höhenmeter weniger und vor allem die Abfahrt weniger. Weil jede Kehre tut die Bremsen ein bisschen weh. Vielleicht schaffe ich es ja ins Ziel ohne Bremsbeläge tauschen und bremsschonender. Und vor allem für meine kalten Finger bergab fahren ist sicher die kurze Abfahrt über den Umbreil. Ja, und jetzt muss ich noch was zum Essen finden, mich gescheit auftanken und dann kommt ein schneller Tag.
Es war dann so, dass ihr drei vom Beginn des ersten Parcours wieder ganz knapp beieinander wart. Also Florian Moran wieder mit deutlich weniger Schlaf als du und der Robin und im Endeffekt war es wieder innerhalb weniger Minuten beisammen.
Ja, ich habe vorher absichtlich nicht den ganzen Zwischenstand von Checkpoint 1 durchgesagt, weil ja die anderen noch unterwegs waren. Mittlerweile hat sich das quasi schon aufgefüllt und Florian war ein bisschen über 2 Stunden hinter mir beim Checkpoint und dann war eine längere Pause, weil da geschlafen wurde bei den meisten. Und vierter war der Paul Niehoff, fünfter war der Matthias Wojcinek und sechster war der Robert Müller. Die waren alle so mit 59, 60 Stunden dort, also circa 11 bis 12 Stunden hinterm Robin und mir. Und da habe ich mir das erste Mal gedacht, Robert Müller in Bosnien ist auch langsam gestartet und hat dann richtig Gas gegeben. Aber dass er 12 Stunden hinter mir ist, hat mich irgendwie schon verwundert. Da habe ich mir schon irgendwie gedacht, okay, vielleicht hat er Probleme gehabt oder es ist ihm nicht so richtig gut gegangen am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie gut ihm die Kälte liegt und die Nässe. Aber eben, dass der Florian so knapp dran war, war für mich schon überraschend, hätte ich vorher nicht so gedacht. Und vor allem der Robin, durch seine Abkürzung, durch das Valmora, war er dann quasi wieder direkt hinter mir. Und mein Vorsprung, den ich gehabt habe, von in meiner Wahrnehmung irgendwas von 2 Stunden, waren plötzlich wieder nur 15 Minuten oder so. Das war dann plötzlich wieder Kopf an Kopf, ja.
Es war dann eine Passage, die ich auch gut kenne und wo wieder von Meran bis Lienz war eigentlich die Hauptstraße bis auf wenige Ausnahmen verboten. Man hat dort diesen Radweg zu fahren gehabt, mehr oder weniger verpflichtend, weil es fast keine andere Möglichkeit gibt. Und dieser Radweg ist kompliziert und lädt jetzt nicht dazu ein, da groß Rennen zu fahren gegeneinander.
Ja, es ist von Meran bis Bozen und Brixen noch frei wählbar, wobei da will man teilweise freiwillig am Radweg fahren. Und ab Brixen ist es dann verpflichtend, da ist die Straße, die Bustertaler Straße von der Rennleitung wieder verboten. Und du hast im Vorfeld gesagt, du kennst diesen Radweg und der ist kompliziert. Und ich habe mir gedacht, naja, auf der Routenplanung schaut es nicht so schlimm aus, aber er ist wirklich anstrengend, ja. Und zickzack und auf und ab und nicht immer ganz klar ausgeschildert, teilweise großartiger Neubau, teilweise halt so durch Ortschaften ganz verwinkelt und ja, das hat Nerven gekostet, ja.
90 Grad Kurven durch Höfe, durch teilweise, wie du gesagt hast, nicht klar ersichtlich, wo es weitergeht, dann steht man wieder in einem Hof, in einer Einbahnstraße, also aber es war für alle gleich, also es war jetzt nicht so.
Ja, wie du sagst, der Radweg ist für alle gleich und ich habe dann, nachdem ich wieder die Grenze erreicht habe und in Österreich eingefahren bin, wo ich mir gedacht habe, jetzt kommt mein Heimatland, da werde ich meine Vorteile ausspülen können und da werde ich meine geniale Streckenkenntnis ausspülen und habe eine irrsinnig gute Variante geplant, weil es werden sicher alle das Lesachtal nehmen oder so. Ich glaube, das ist für die meisten offensichtlich und ich habe da eine zweite Variante gehabt und ja, bin dann aber kurz davor noch in Lienz quasi zur Tankstelle gefahren und habe, glaube ich, am Weg nach Lienz da wieder was aufgenommen.
Ich habe heute kein Update machen können bisher, weil es war ein stressiger Tag. Richtig viel zum Einhacken und Scheppen, weil zuerst nicht extrem viel Verkehr auf die Straßen nach dem Delvio. Und dann Radlweg und Radweg war halt wahnsinnig kompliziert zum Navigieren, weil immer 90 Grad Kurven. Dann musste ich einmal 10% Steigung aufgehen, dann die Straßenseiten wechseln, dann noch einen kleinen Bauernhof durchfahren. Also, hey, servus! Und das war extrem anstrengend zum Konzentrieren. Und gleichzeitig der Robin, so knapp hinter mir, da wollte ich mir 2 Minuten bei einer Tankstelle hinstellen. Und da war ja kurz Pause machen, sondern habe ich gedacht, feine Sonne, wenn er mich nicht überholt. Und jetzt habe ich entschieden, dass ich nicht Lesertal fahre, sondern über Lienz und Geilberg, weil das sind nur theoretisch laut Routenplanung 1 Minute Unterschied. Lesachtal wäre um 1 Minute theoretisch schneller, aber es hat um über 200 Höhenmeter mehr. Das muss dann irgendwann wieder in die Füße führen. Und so wie das Wetter jetzt gerade ist, es ist anscheinend gerade auch, es sieht ein bisschen Unwetter aus oder so. Ich werde jetzt einen Mörder gegen Rückenwind, ich fahre mit einem 40er dahin. Und wenn es wirklich schlecht wird, möchte ich nicht im Lesachtal ganz oben
in ein schlechtes Wetter reingekommen, sondern lieber im Tal. Und ja, so schaut's aus der Wahl. Bin gespannt, was der Robin macht. Ich schätze mal, der macht alles, was wild ist. Also wahrscheinlich wird er sicher das Lesertal fahren.
So spannend das Rennen vorne ist, so spannend war für mich und für viele andere, Dotwatcher wahrscheinlich auch, das, was hinten passiert ist, oder weiter hinten unter Anführungszeichen passiert ist, die verschiedenen Routen, die dann doch nicht so eindeutig waren. Also einerseits herausgestochen ist die Maria Holdcroft, die über den Gardasee in die Po-Ebene, also von Livigno über den Gardasee in die Po-Ebene gefahren ist, bis Triest und dann zurück rauf zum Seebergsattel. Vermeintlich riesiger Umweg, aber sie hat sehr, sehr viele Plätze dadurch gut gemacht, weil sie sich ein paar Höhenmeter gespart hat. Und es hat dann haben wir in der WhatsApp-Gruppe herumspekuliert und gewartet, bis irgendeiner abbirgt und über Cortina d'Ampezzo fährt. Und das hat dann auch tatsächlich jemand gemacht. Aber der aller Großteil ist, wie es vermeintlich logisch war, über Lienz gefahren, beziehungsweise übers Lesachtal.
Ja, ich habe dort gar nicht so genau geschaut, weil die Leute, die ich selbst immer wieder angeschaut habe, sagen wir jetzt die schnellsten, die sind irgendwie alle den Radweg in Richtung Lienz gefahren. Aber es haben Leute in Livigno umgedreht, oder? Und sind das Tal wieder rausgefahren. Das hat es auch gegeben, ein paar wenige. Ich glaube, der Thomas Jacquinet aus Frankreich, der hat sogar ja von der Rennleitung im Nachhinein, also einen Preis gibt es ja nicht, aber er hat irgendwie, ja, es ist gesagt worden, er hat die ärgste Route und so viel Leute zum Schmunzeln oder zum in euphorische Ausbrüche versetzt, weil er ist dann auch zum Beispiel später dann, wo alle über Bosnien gefahren sind, nach Albanien oder durch Bosnien, Montenegro, Albanien, ist er über Serbien und über ganz Kosovo außen herumgefahren und dann in einem riesen Bogen wieder nach Albanien ein und hat dann den Checkpoint, den Parcours quasi noch einmal mit einer Schleife umrunden müssen, um von der richtigen Seite einzubiegen. Der hat irrsinnig arge Ideen. Und ich bin mir nicht sicher, vielleicht hat er gar nicht das Ziel gehabt, so schnell wie möglich zu fahren, sondern so viel Pässe wie möglich oder so viel irgendwie Schönheiten der Landschaft irgendwie einzubauen und das noch in der Karenzzeit zu schaffen. Also wirklich spektakulär, ja.
Aber durchs Lesachtal sind jetzt dann von den ganz vorderen keiner gefahren, sondern den Schmäh, dass über den Geilbergsattel 200 Höhenmeter weniger sind, das haben fast alle so gesehen.
Ja, vielleicht haben wir im Podcast schon oft genug das Lesachtal erwähnt, dass sie das herumgesprochen hat, dass das eine ganz schlechte Idee ist. Es sind, glaube ich, nur vereinzelte Leute durchgefahren, oder hast du auf das geachtet?
Ja, es sind tatsächlich nicht sehr viele durchgefahren, ja. Dabei ist es ja von dieser Seite, von Siljan, ja eigentlich die schöne Seite. Da habe ich ja auch keine Bedenken, durchs Lesachtal zu fahren. Von Siljan nach Kölschach-Mauten ist es kein Problem.
Ja, und ich habe wirklich bis zum Schluss, also beide Varianten griffbereit gehabt und habe dann eigentlich spontan entschieden, Unwetter zieht ein bisschen auf, Rückenwind, den nütze ich in der Ebene und habe dann quasi gesagt, ich bleibe herunten im Tal und fahre nicht da nach Katitsch hinauf ins Lesachtal. Und ich bin dann in Lienz eingekehrt, unter Anführungszeichen, bei einer Tankstelle, habe ordentlich Proviant gekauft und war am Klo. Und es war so absurd, weil ich bin am Klo gesessen. Ich bin für die große Klopause am Klo gesessen und habe am Handy geschaut, wie man das halt als meistens schlechte Angewohnheit macht. Wenn man am Klo sitzt, zückt man das Handy. Und dann habe ich gesehen, in dem Moment hat der Robin mich wieder überholt. Während ich am Klo gesessen bin, ist er nicht durchs Lesachtal, auch durch Lienz und war dann wieder vor mir. Und dann, ja, habe ich wieder zur Kenntnis genommen, das Rennen ist noch viel spannender, als ich es eigentlich gern hätte.
Von welcher Uhrzeit reden wir da jetzt in Lienz? Wie spät ist es? Ist es schon am finster werden?
Ich müsste jetzt im Detail nachschauen, aber es war später Nachmittag, es war früher Abend, wie wir über den Geilberg irgendwie drüber gefahren sind. Und ich kann mich nur mehr an das erinnern, wirklich ganz genau, dass ich dann das Tal von Kölschach-Mauten Richtung Hermagor und durch Hermagor gefahren bin. Da war wieder Regen und da war ich dann ziemlich frustriert, weil irgendwie, ja, man gedacht habe, hoffentlich ist der Regen vorbei und dann war ich irgendwie schon erleichtert, dass die Berge hinter mir sind und es wird vielleicht nicht mehr so schlimm. Und es war dann halt wieder nass und wirklich kalt und die Füße waren immer noch nass und ja, da war ein bisschen schlechte Laune da. Dass ich wieder auf Platz 2 zurückgerutscht bin, hat es auch nicht wirklich förderlich gemacht und die Aussicht war so, dass es jetzt noch ein paar Stunden regnen wird und das war ein bisschen ein schwieriger Moment insgesamt. Und während ich so da im Selbstmitleid dahin geschwelt bin und die Sonne untergegangen ist, hat sich plötzlich halt so ein riesengroßes Regenbogen gebildet und jetzt nicht Aberglaube oder irgendwie Kitsch, aber man sieht es nicht oft, dass ein Regenbogen komplett ist und wirklich die Straßen, du hast eine lange Gerade vor dir, die Sonne ist exakt hinter dir und der Regenbogen ist als kompletter Halbkreis wirklich wie so ein Tunnelportal über deinem Weg, über deiner Straße. Das war irgendwie ganz, ganz ein eigenartiger Moment und immer siehst, sowas habe ich in meinem ganzen Leben auch noch nie gesehen. Ich sollte mich lieber auf solche Schönheiten konzentrieren und nicht da mit mir selbst jammern, dass es kalt und nass ist und der Robin vor mir ist.
Es war wieder so, dass eigentlich die Strecke fast vorgegeben war über Villach nach Tavis und dann...
Also vor Villach, ja genau, vor Villach schon.
Ja.
Törl-Maglern ist dann der Ort, ne, wo man quasi nach Tavis fährt und das haben eh auch alle verstanden, weil wenn man nicht gut aufpasst, Komoot würden mit aller Gewalt über den Wurzenpass leiten und der hat, glaube ich, gefühlt 100% Steigung, der ist fast überhängend, der ist so steil, das bereut man.
Haben trotzdem einige gemacht.
Die sind wahrscheinlich in die Falle getappt, weil man fährt den Wurzenpass vermutlich kein zweites Mal.
Normal nicht, nein. Da habe ich mal mit dem alten Wohnmobil von meinen Eltern auf halber Strecke stehen bleiben müssen, die Bremsen abkühlen lassen müssen, halbe Stunde Pause gemacht, bis es wieder weitergegangen ist. Also es ist wirklich extrem steil.
Ja, der Robin und die sind beide gleich gefahren. Über Tavis, da geht es eigentlich fast flach dahin und dann hat man Richtung Kranjska-Gora und Jesenice eigentlich keine Höhenmeter, keine relevanten. Und weil es halt geregnet hat und spät war und ja, ich eigentlich geschaut habe, dass irgendwie nichts nass wird und das Handy nicht kaputt wird, habe ich auch nicht am Live-Tracker geschaut und habe erst später gesehen, dass eigentlich der Robin jetzt plötzlich hinter mir war, weil er offensichtlich in Tavis kurz gestanden ist. Und ich meinte, okay, gleiches Spiel wie seit dem ganzen Tag, seit in der Früh. Und eigentlich habe ich dann nur geschaut, in Jesenice möchte ich gerne ein Zimmer haben, kurz vorm Checkpoint 2, da habe ich gewusst, bis dorthin sollte ich es schaffen. Und es war dann recht schwierig. Ich habe ein Hostel gebucht, das war das günstigste, habe dann aber angerufen und gesagt, bitte, ich komme nach 23 Uhr, bitte Schlüssel vorbereiten. Hat er gesagt, nein, geht nicht. Das war sehr das einzige Mal wirklich, dass es unfreundlich war. Und ich kriege mein Geld nicht zurück. Wenn ich nach 23 Uhr komme, habe ich Pech gehabt und selber schuld, er kann mir nicht helfen. Und dann war wirklich Geld weg und Zimmer war nicht mehr bereit und ich habe gewusst, dass ich muss da schauen, dass ich eine andere Unterkunft finde, weil das war irgendwie absehbar, dass ich es nicht vor Mitternacht schaffe und geschweige denn vor 23 Uhr. Ansonsten ist es meistens so, dass fast alle sehr flexibel und hilfsbereit sind und wenn man noch kurze Nachricht hinschreibt oder anruft, dass man später kommt, wird meistens der Schlüssel hinterlegt oder es wartet sogar jemand und macht dann auch die Tür auf.
Jesenice ist jetzt nicht bekannt als großer Touristenort, im Gegensatz zu Kranjska-Gora. Da hätte es sicher ein Zimmer geben, aber das war zu früh.
Ja, das war zu früh. Ich habe einfach schon versucht, bis auf Ausnahmefälle nicht vor Mitternacht stehen zu bleiben. Also Mitternacht oder eins Schlafpause machen und dann circa 3 Stunden und um 4 spätestens wieder weiter. Das war so der grobe Plan und muss echt sagen, diesen Rhythmus so festzulegen, war sehr gut, das hat sich wirklich bewährt und auch wenn ich es nicht geplant habe, ich habe dann, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das ganze Rennen bis auf die erste Nacht, wo ich durchgefahren bin und die letzte Nacht, wo ich nicht mehr geschlafen habe, immer in Zimmern geschlafen, nie draußen, mein Schlafsack war quasi umsonst mit dabei, das hat sich wirklich ergeben durchs Wetter. durch die Sitzprobleme, die ich dann schon gehabt habe, durchs offene Gesäß, durch das, dass ich gesagt habe, ich muss mich um meine Haut kümmern am Hintern, ich muss schauen, dass ich trocknen werde zwischendurch, dass ich mich einschmieren kann am Hintern und vor allem zum Aufwärmen und das Gewand ein bisschen trocknen. Bei so einem Wetter ist im freien Schlaf halt wirklich hart. Und deswegen waren in diesen Nächten eigentlich klar, dass es ohne Zimmer nicht geht. Und erst am Ende des Rennens hätte es draußen wieder gut funktioniert, aber dann war ich so in dem Rhythmus drin, dass ich das später dann auch beibehalten habe. Und ich glaube, das war, um das vorwegzunehmen, eigentlich eine gute Strategie. Nicht die romantische, im Schlafsack im Freien zu schlafen, aber sicher die effizientere und wahrscheinlich schnellere unterm Strich, wenn man auf ein gutes Ergebnis fahren will.
Und wir können es vielleicht vorwegnehmen, selbst dem Robert Müller ist nicht so gut gegangen mit draußen schlafen. Der hat wirklich gelitten.
Ich glaube, das hat er unterwegs immer die Podcasts immer angehört vom Transconti, um ein bisschen so am Laufenden zu bleiben. Da haben sie Interviews immer gemacht mit anderen, die am Rennen teilnehmen. Und da habe ich vom Robert auch gehört, dass er so viel müde oder dass er so stark unter Müdigkeit leidet, dass ihm kalt ist und dass er mitunter deswegen auch nicht so richtig in die Gänge kommt. Also ja, das ist halt voriges Jahr deutlich besser gegangen bei relativ gutem Wetter und relativ wenigen kurzen Regenschauern. Und heuer war es halt einfach in den ersten Tagen, finde ich, ein großer Vorteil, wenn man in Zimmern eincheckt. Und deswegen war es in Jesenice auch, war ich froh, dass ich noch wirklich viel herumsuchen am Handy gerade noch eine einzige Unterkunft gefunden habe. Und es war total irre, weil ich habe dann dort quasi die Tür aufgemacht, bin reingegangen, der nette Herr hat auf mich gewartet, hat schnell noch quasi am Computer meinen Namen eingetippt und es war schon erledigt. Und in dem Moment, wo ich ins Zimmer gehe, macht der Robin Gemperle die Tür auf und sagt und fragt, ob da noch ein Zimmer frei ist. Und der Herr an der Rezeption sagt, ja, der Typ da, also der Strasser, hat quasi das letzte Zimmer gebucht, das geht leider nicht mehr. Das war irgendwie eine total absurde Situation.
Nach den Erfahrungen letztes Jahr weißt du auch ganz genau, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ja, komm, schlaf auf der Couch. Es war nicht möglich und wäre natürlich auch in der Rennsituation natürlich nicht drin gewesen. Aber da muss man schon sagen, teilweise ist das Reglement beim TCR extrem hart.
Und da muss ich jetzt nochmal sagen, ich bin mir nicht sicher, echt nicht. Ich habe das mit Robin dann auch nochmal besprochen, das wird man in der Episode mit ihm hören. War das voriges Jahr tatsächlich ein Problem oder hat es dann geklappt? Weil da waren beim Checkpoint in Bormio der Ulrich Bartholmös und der Adam Bierleck zeitgleich waren sie in Viturt oder innerhalb von ein paar Minuten und die haben, glaube ich, in einem gemeinsamen Zimmer geschlafen, weiß aber nicht, ob es dafür irgendwie Konsequenzen gegeben hat oder ob das dann okay war. Aber die Geschichte wurde auch von den TCR-Fotografen dokumentiert. Jedenfalls, es hat selbst der Robin gesagt, von sich aus, nein, passt, er schaut weiter, er wird schon noch was finden und wir wollen uns da nicht, ich hätte gesagt, okay, bevor du da draußen im Freien schlafst und irgendwie dir eine Verkühlung holst, natürlich, bei mir im Zimmer wird schon ein Platz sein für eine zweite Person, aber Robin hat selbst gesagt, lieber nicht. Wir haben beide nicht gewusst, was im Reglement genau drinnen steht, weil das eben nicht immer genau formuliert ist, aber wir wollten das nicht provozieren.
Er hat dann, soweit ich mich erinnere, in einer Kirche geschlafen.
Ja, ein paar hundert Meter weiter hat er einen Unterschlupf, also trocken, in einem Haus gefunden und das hören wir dann, wie gesagt. Das hat er uns dann eh persönlich erzählt.
Das wäre jetzt ein super Abschluss der Folge, obwohl wir noch nicht beim Checkpoint sind. Vielleicht callt man uns das auf als Teaser für nächsten Dienstag oder sprechen wir noch über den Checkpoint.
Ich würde sagen, wir machen den letzten Einspieler für heute am Weg zum Checkpoint und den lassen wir dann einfach unkommentiert quasi als Outro für die heutige Episode und wir steigen dann in der nächsten Episode dort ein, wo wir quasi den Checkpoint erreichen.
Ich sage euch was, ich habe schon wieder vergessen, wie Koffein wirken kann. Jetzt die letzten Wochen habe ich Koffeinentzug gemacht und obwohl der Marc sagt, das bringt jetzt nicht wahnsinnig viel oder zwei Wochen würden reichen, habe ich es eigentlich 6 oder 7 Wochen gemacht Und jedes Mal, wenn ich bei der Kaffeemaschine vorbeigegangen bin, habe ich gedacht, Alter, Robert Müller, noch einmal verliere ich nicht gegen die, nur weil ich zu müde bin. Und ja, jetzt habe ich mir gerade, damit ich da in der Früh in die Gänge komme, ein Berathon-Gel mit Koffein reingehauen. Und Alter, das schiebt so richtig an. Und jetzt fahre ich da dieses Tal einer. Gut, das schaut jetzt nicht so geil aus. Mir soll die nachher nochmal was aufnehmen. Jedenfalls bin jetzt so ein bisschen in einer Hochstimmung. Hab mir gute Musik reingelegt und freue mich, jetzt wird es ein richtig cooler Tag werden. Es waren ja schon ein paar Besucher da aus Österreich. Ein bisschen anfeuern, das freut mich extrem. Und ich denke jetzt gar nicht dran, wie knapp es zwischendurch ausschaut zwischen Robin und mir, weil das wird gleich noch ablenken. Ich fahre einfach mein Ding, schaue, dass ich das genießen kann und dann wird es schon passen.